Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Sagen, dieses Public-Private Partnership mit Google ist sicher eines der größten Public-Private Partnership-Projekte im Kulturbereich in Österreich. Wir haben das 2012 gestartet und das Ziel war, unseren urheberrechtsfreien Buchbestand zu digitalisieren. Und das ist uns gelungen. Wir haben mittlerweile weit über 600.000 Bücher, unter anderem auch die im Prunksaal, digitalisiert und können sie im Sinne der Demokratisierung des Wissens weltweit online zugänglich machen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania und, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Zu Gast ist die Frau, die in beeindruckender Weise für das kulturelle Erbe Österreichs und für unsere historische Identität verantwortlich ist. Begrüßen Sie mit mir die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Frau Doktorin Johanna Rachinger. Frau Generaldirektorin, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Frau Generaldirektorin, Sie haben eine total verantwortungsvolle Funktion in unserem Land. Sie bewahren sozusagen das historische Erbe als Generaldirektorin der Nationalbibliothek. Wie darf man sich das mit ganz einfachen Worten vorstellen? Sie haben einen Schatz, den Sie für die Nachwelt erhalten, den Sie aber gleichzeitig in der Gegenwart für die wissenschaftliche Forschung freigeben.
Ja, die Österreichische Nationalbibliothek ist eine der wertvollsten Bibliotheken weltweit und das hat damit zu tun, dass sie früher die Hofbibliothek des habsburgischen Herrscherhauses war. Die haben von der ganzen Welt Bücher und Objekte an die damalige Hofbibliothek geholt. Das heißt, das macht heute diesen Wert aus. Und auf der anderen Seite gibt es aber ein Mediengesetz, das uns auch verpflichtet, alle Publikationen, die in Österreich erscheinen oder gedruckt werden, zu sammeln. Das heißt, die Verlage liefern an die Österreichische Nationalbibliothek je ein Exemplar ihrer Produktion und dadurch wachsen wir ständig. Wir haben jährlich einen Zuwachs an Büchern von 30.000 bis 40.000 Exemplaren. Wir sammeln aber auch alle Zeitungen, alle Zeitschriften. Also man kann sich vorstellen, was da zusammenkommt. Mittlerweile haben wir an die 12 Millionen Bücher und andere Objekte.
Unglaublich. Das ist sozusagen die Welt hinter dem Prunksaal. Wir kennen ja den Prunksaal vor allem sehr, 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 sehr genau. Das ist der Saal, der ständig sozusagen in den Publikationen, in den Hochglanzbroschüren, die sozusagen das kulturelle Erbe Österreichs darstellen, zeigen, von Karl dem VI., glaube ich, errichtet. Aber dahinter ist ein pulsierender Betrieb, ein pulsierendes Unternehmen.
Ja, natürlich. Die Österreichische Nationalbibliothek ist einfach eine ganz große Wissensinstitution. Wir sammeln Informationen. Wir haben 19 Lesesäle. Viele davon sind an 7 Tagen die Woche geöffnet. Wir haben täglich an die 700 bis 800 Leserinnen und Leser, großteils Studierende, aber nicht nur, die bei uns forschen, lernen. Und es ist immer wirklich ganz großartig, wenn ich durch die Lesesäle gehe, dann denke ich mir, ja, da sitzt die Zukunft unseres Landes. Junge Menschen, die lernen, forschen, studieren. Ja. Und das ist natürlich ein sehr belebtes Haus.
Frau Generaldirektorin, ich habe mir ein bisschen Ihren Lebenslauf angeschaut. Sie wurden im Mühlviertel in Oberösterreich geboren, sind dann nach Wien gekommen, haben Germanistik und Theaterwissenschaft an der Universität Wien studiert. Dissertation über das Wiener Volkstheater, das wäre jetzt ein spannendes Thema, das lassen wir aber heute aus. Über das Wiener Volkstheater in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Dramatikers Ludwig Anzengruber, wenn ich da richtig informiert bin. Sie haben dann bei Verlagen gearbeitet, waren Geschäftsführerin und wurden dann zur Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek bestellt und haben es dann auch gleich im Jänner 2002 geschafft, die Ausgliederung als vollrechtsfähige wissenschaftliche Anstalt durchzuführen. Ist das etwas, was die Arbeit erleichtert, wenn man das sozusagen als eigenständige wissenschaftliche Anstalt ausgegliedert hat?
Ich Wie Sie schon gesagt haben, ich war in Verlagen, ich komme aus der Privatwirtschaft, war Geschäftsführerin bei Überreuter, damals der größte österreichische Buchverlag. Und für mich war das wirklich eine ganz große, tolle Herausforderung, die österreichische Nationalbibliothek in die Vollrechtsfähigkeit zu führen. Also wir sind nicht mehr kameralistisch verwaltet und ich habe hier ganz große Chancen damals schon gesehen und das hat sich auch bewahrheitet. Wir sind in der Vollrechtsfähigkeit, also ähnlich einer Institution öffentlichen Rechts aufgestellt. Wir können sehr viele Entscheidungen selbst im Rahmen des Bundesmuseengesetzes treffen. Wir sind sehr flexibel. Wir übernehmen auch Verantwortung, aber wir können in einem gewissen Rahmen völlig frei entscheiden und das Haus führen. Und das hat ganz große Vorteile. Und das zeigt sich auch, wie sich das Ganze, aber nicht nur in der Österreichischen Nationalbibliothek, auch bei den Bundesmuseen, wie sich das Ganze in diesen letzten 20 Jahren doch sehr gut entwickelt hat.
Das ist aber auch eine enorme Verantwortung, wo Sie auch wahrscheinlich ganz, ganz klare Managementstrukturen im Haus brauchen.
Selbstverständlich, das ist zu führen wie ein Unternehmen. Wir haben 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben Einrichtungen, wo wir auch Geld verdienen können und sind auch gefordert, Einnahmen zu erwirtschaften. Das passiert durch die Eintrittspreise in unsere Museen. Das passiert aber auch durch Sponsoring. Wir haben ein großes Veranstaltungsmanagement, wo wir unsere Räume vermieten, aber auch aktiv akquirieren, Einbieter akquirieren. Wir lizenzieren unsere Inhalte. Dadurch, dass wir schon so viel digitalisiert haben, können wir auch international vieles, zum Beispiel im Bereich der Fotografie lizenzieren. Und das sind alles Einnahmen, die wir neben der Basisabgeltung, die wir vom Bund bekommen, aber auch brauchen, um diese ganzen Projekte, und wir haben viele Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung, jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz, also dass wir das wirklich alles gut umsetzen können.
Auf das möchte ich dann noch zu sprechen kommen, aber Sie haben ja auch viele sehr verdienstvolle Projekte so im Sinne des PPP entwickelt, also dieses Private-Public Partnership Modell, da haben Sie mit Google, glaube ich, auch sehr intensiv zusammengearbeitet.
Das ist, würde ich sagen, dieses Public-Private Partnership mit Google ist sicher eines der größten Public-Private Partnership Projekte im Kulturbereich in Österreich. Wir haben das 2012 gestartet und das Ziel war, unseren urheberrechtsfreien Buchbestand zu digitalisieren. Und das ist uns gelungen. Wir haben mittlerweile weit über 600.000 Bücher, unter anderem auch die im Prunksaal, digitalisiert und können sie im Sinne der Demokratisierung des Wissens weltweit online zugänglich machen. In Volltextsuche. Also das ist ein riesiger Schritt gewesen, den wir hier gemacht haben. Wir waren die erste Nationalbibliothek weltweit, die mit Google zusammengegangen ist. Das war hier in Österreich durchaus damals kritisch
sicher
gesehen.
Sicher nicht unumstritten.
Es hat viele gegeben, die das sehr kritisiert haben. Heute sehen alle, dass es die richtige Entscheidung war. Ich finde, man muss im Management manchmal auch einen Mut haben und muss sich was trauen. Man sagt ja so schön, wer zu spät kommt, dann bestraft das Leben. Heute gibt es viele Bibliotheken, die bei Google anstehen und warten müssen. Wir sind mit dabei und das läuft jetzt auch weiter, weil die Zusammenarbeit sich einfach sehr gut gestaltet.
Der Begriff Mut ist Ihnen ja zugeschrieben. Und daher ist es sicher eine sehr spannende Geschichte. Sie haben auch die Nationalbibliothek weitestgehend sozusagen aus der Tagespolitik immer rausgehalten. Ne?
Ich finde, dass es sehr wichtig ist, wenn man Managerin in einer öffentlichen Institution ist, mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle unterschiedliche auch politische Haltungen haben, dass man sich hier nicht parteipolitisch positioniert. Politisch ja, das ist uns wichtig, da haben wir auch eine Haltung, aber nicht parteipolitisch. Das haben wir immer so gehalten und ich glaube, wir sind gut damit gefahren. Die Österreichische Nationalbibliothek hat im politischen Sinne sehr viel umgesetzt. Wir haben sofort einen Lesesaal Regale für mit ukrainischer Literatur eingerichtet. Das heißt, wir haben uns hier ganz klar für die Ukraine positioniert. Wir haben unsere ganze Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet. Die Nationalbibliothek war von einem ausgewiesenen Nationalsozialisten geleitet. In der Zeit von 38 bis 45 sind viele geraubte Bücher an die Nationalbibliothek gekommen. Das haben wir sehr schnell gleich zu Beginn der 2000er Jahre aufgearbeitet, um diesen braunen Schatten wegzukriegen. Wir haben das immer nicht nur als gesetzliche Verpflichtung gesehen, diese Objekte zurückzugeben, diese geraubten, sondern auch als moralische Verpflichtung. Also insofern in solchen Bereichen eine Haltung, eine politische Haltung, aber nicht parteipolitisch.
Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, weil die Schnittmenge zur Politik ist sicher ja auch all das, was an Konsequenzen aus unserer jüngeren Geschichte notwendig ist. Und die Frage der Restitution ist natürlich für die Nationalbibliothek sowie für die Bundesmuseen und andere Museen auch immer ein großes Thema.
Selbstverständlich. Und wir haben ja damals, als wir 2003 begonnen haben, unsere Bestände zu durchsuchen nach geraubten Werken, konnten wir über 50.000 Werke identifizieren, die eben geraubt waren, die nicht zurückgegeben wurden nach dem Krieg. Und mittlerweile haben wir fast alles zurückgegeben. Das, was noch hier ist, ist deshalb noch hier, weil wir die Erbinnen und Erben noch nicht gefunden haben. Das suchen wir gemeinsam mit der israelitischen Kultusgemeinde noch, aber das ist nur mehr wirklich ein verschwindender Teil.
Das heißt, man hat 38 bis 45 auch die verfemte Literatur oder die verfemten Quellen irgendwo im Keller deponiert.
Genau, man hat das im Keller deponiert. Man hat einiges nach dem Krieg zurückgegeben, aber das meiste konnte man nicht, erstens, weil viele geflüchtet sind, weil viele in den Gaskammern umgekommen sind. Es gab die einfach auch nicht mehr, denen man es zurückgeben hätte können.
Ja.
Und das war einfach wichtig, dass das jetzt passiert ist.
Und sind Sie noch immer auf der Suche nach Dokumenten, die vielleicht noch 45 in der Besatzungszeit außer Landes gebracht worden sind?
Das ist genau dokumentiert. Da handelt es sich um Papyri, die sind in St. Petersburg. Man hat sich hier immer wieder auch auf politischer Ebene, auf diplomatischer Ebene bemüht, das zurückzubekommen. Ist nicht gelungen. Was aber gelungen ist, ist, dass das dort, und wir dürfen uns das auch anschauen, wirklich unter konservatorisch guten Bedingungen aufbewahrt wird und auch zugänglich gemacht wird.
Okay. Und wir kennen, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, man kennt primär die klassischen Bilder und dahinter ist ein großes Unternehmen. Das war ja auch eine knappe Geschichte beim Hofburgbrand, weil das war sozusagen Rettung dann auch in letzter Minute von ganz, ganz wertvollen Beständen.
Ja, das war also 1992. Ich habe das ja selbst auch nur als Außenstehende miterlebt, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass also die Nationalbibliothek war höchst gefährdet. Zum Glück wurde aber der Prunksaal dann kein Opfer der Flammen. Es konnte rechtzeitig gestoppt werden. Aber es ist damals schon, das habe ich so mitgekriegt, auch ein Aufatmen durchs Land gegangen, dass nicht nur die Lipizzaner der Hofreitschule gerettet wurden, sondern auch diese 200.000 Bücher, die im Prunksaal aufbewahrt werden, alle zwischen 1500 und 1850 erschienen. Und ich glaube, jetzt haben ja viele Menschen in diese Bücher noch nicht hineingelesen, manche schon, aber viele auch nicht. Aber es ist schon ein Aufatmen durchs Land gegangen, dass eben auch diese Bücher kein Opfer der Flammen wurden und der Saal an sich. Und ich glaube, dass die Leute doch gespürt haben, dass das, was in diesen Büchern steht, dass das etwas mit uns, mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit zu tun hat und dass, wenn es verloren gegangen wäre, auch ein Stück weit unserer kulturellen Identität verloren gegangen wäre. Und ich meine, man sieht das ja also in Kriegen, wenn Bibliotheken zerstört werden oder der IS, der Museen zerstört hat. Sarajevo zum Beispiel, wo die Nationalbibliothek zerstört wurde. Das Erste, was man nach dem Krieg wieder macht, ist, dass man solche Gedächtnisinstitutionen wieder aufbaut, weil einfach Menschen eine kulturelle Identität brauchen. Sonst fühlt man sich als Einzelner fremd in einem Land, wo man sowas nicht aufbauen kann.
Beim Brand des Justizpalastes zum Beispiel, wo Bestände des Staatsarchivs im Keller untergebracht wurden.
Ne? Genau, ja. Und um jetzt eine Kurve zur Digitalisierung zu schlagen, die Digitalisierung ist auch deshalb wichtig und die Prunksaal-Bücher sind mittlerweile alle digitalisiert, dass man im Falle einer Katastrophe zumindest auch die Inhalte gerettet hat. Wenn Sie an die Herzogin Anna Amalienbibliothek denken in Weimar, die vor 15 Jahren abgebrannt ist, da sind 30.000 Bücher, viele Unikate, die es nur einmal gibt, unwiederbringlich zerstört worden.
Ja.
Oder der Einsturz des Stadtarchivs in Köln. Viele Archivalien unwiederbringlich zerstört. Hier hilft uns die Digitalisierung sehr, dass zumindest die Inhalte gerettet werden.
Jetzt ist aber Digitalisierung sicher ein Monsterprojekt. Ein finanziell aufwendiges, ein ressourcenaufwendiges Monsterprojekt und vor allem ein technisch aufwendiges Monsterprojekt.
Ja, aber das ist machbar. Wir sind mittlerweile Expertinnen und Experten. Wir sind in vielen EU-Projekten und waren auch in vielen EU-Projekten, wo wir uns dieses Know-how angeeignet haben. Und das ist bei uns mittlerweile Business as usual. Wir machen vieles selbst im Haus, vor allem die sehr wertvollen Bestände. Wir machen aber auch Massendigitalisierung bei den Zeitungen zum Beispiel, das geben wir außer Haus oder eben das große Projekt mit Google. Also das ist Linienfunktion und kein Projekt mehr in dem Sinn, sondern das läuft einfach.
Das heißt, Sie haben alle Zeitungen, die Erste, Zweite Republik, Zwischenkriegszeit erschienen sind, dokumentiert oder Sie haben sie in Papierform abgelegt, aber auch digital?
Wir haben alle urheberrechtsfreien Zeitungen digitalisiert. Ja. Also jetzt bis 1950 herauf circa, also 70 Jahre gilt das Urheberrecht. Ja. Und das heißt Anno Austrian Newspapers Online, das kann man auf unsere Website hineingehen und da haben Sie mittlerweile an die 27 Millionen Zeitungsseiten, auch aus der Monarchie, also Österreich in seinen alten Grenzen, da ist das Prager Tagblatt und der Bester Leut genauso dabei, wie die Neue Freie Presse. Und das wird unglaublich positiv aufgenommen. Wir haben täglich in diesem digitalen Lesesaal Anno an die 5000 Leserinnen und Leser, die in diesen historischen Zeitungen lesen, für die Forschung ganz großartig. Man kann das auch volltextlich durchsuchen. Und da waren wir eine der ersten Nationalbibliotheken auch, die diese Zeitungsdigitalisierung gestartet hat.
Und eine Plakatesammlung.
Eine Plakatesammlung haben wir auch, die ist mittlerweile auch digitalisiert. Ja. Wir haben ungefähr 100.000 politische Plakate, die bei uns auch verwahrt werden.
Ja. Die ja auch sozusagen ein Spiegel der jeweiligen historischen Situation sind.
Genau. Und was wir auch machen, und auch mittlerweile seit 20 Jahren, dass wir das österreichische Web archivieren. Also all das, was auf der AT-Domain erscheint, wird in regelmäßigen Abständen in die Langzeitarchivierung gebracht. Und das tun wir deshalb, dass es eben nicht verloren geht. Denn wenn man in 100 Jahren wissen möchte, wie dieses Österreich 2023 oder 2024 haben wir jetzt schon getickt hat, warum politische Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgehen, dann kann man eigentlich das Internet nicht mehr außer Acht lassen. Ja. Und deshalb ist das so wichtig, das auch zu machen. Wir können das zwar noch nicht jetzt übers Web zugänglich machen, weil es ja noch Urheberrecht geschützt ist. Man kann das bei uns in den Lesesälen lesen über einen Computer. Aber es geht hier wirklich darum, dass es nicht verloren geht.
Aber jetzt bin ich zum Beispiel ein technischer Durchschnittsdilettant, Und mich interessiert zum Beispiel, wie kann ich etwas digitalisieren, dass es auch geeignet ist bei einem nächsten Technikschub oder die Systeme ändern sich ja auch ständig, dass es dann wieder State of Art wird. Also ich habe noch gern mit irgendwelchen Disketten zu arbeiten. Heute haben wir Hochleistungsplattformen, Sticks, die unvorstellbare Datenmengen speichern können. Und es wird wieder eine Technologie kommen und dann wieder eine Technologie. Wie kann man das von einer Technologie zur nächsten Entwicklungsstufe transformieren?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier stellen, und damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. Also unsere digitalen Inhalte müssen immer wieder gespiegelt werden auf neue technische Möglichkeiten übertragen werden. Und ich sage immer, um es jetzt einfach zu erklären, ich bin ja auch keine Technikerin, aber um es einfach zu erklären, wir müssen mit diesen digitalen Daten genauso sorgsam umgehen wie mit den analogen. Also wenn es im Sommer stark regnet und Feuchtigkeit in die Speicher eindringt, dann müssen unsere Restauratorinnen und Restauratoren sofort Entfeuchtungsgeräte aufstellen und schauen, dass kein Schimmel entsteht und so weiter und so fort. Und das funktioniert auch sehr gut. Ja. Und mit den digitalen Daten muss man genauso sorgfältig umgehen. Das heißt, wir müssen immer wieder uns mit den neuen Technologien auseinandersetzen, sind dazu auch mit anderen Archiven, Europäischen Nationalbibliothek, in Projekten, arbeiten wir da zusammen, um das wirklich immer gut zu identifizieren und auch für uns umzusetzen. Aber es ist machbar. Es ist, also wir können es. Aber man muss natürlich genauso sich da informieren ja. und dazulernen.
Ja. Das wäre meine nächste Frage, weil bin, oder ist es auch, wie ist denn die Vernetzung international, zum Beispiel auf europäischer Ebene? Gibt es einen Austausch der Bibliotheken? Tauscht man sich aus, was neue Technologien betrifft, was vielleicht auch den Austausch von Dokumenten betrifft?
Also wir sind auf europäischer Ebene sehr gut vernetzt. Das ist auch enorm wichtig. Es gibt die sogenannte CNL, das ist die Conference of European National Libraries, wo alle europäischen, und nicht nur EU, sondern alle europäischen Nationalbibliotheken einmal jährlich zusammenkommen. Und wir arbeiten sehr eng auch zusammen mit den skandinavischen Bibliotheken, mit den großen europäischen Bibliothek Nationale de France, British Library, Deutsche Nationalbibliothek, in sehr vielen EU-Projekten auch. Und das ist ganz wichtig, weil wir leben ja in so einer dynamischen Zeit, vor allem was die Digitalisierung betrifft. Und wir müssen hier uns einfach zusammentun, damit nicht jeder alles für sich selber alleine entwickelt, zum Beispiel die Webarchivierung. Da gab es ja niemand, der das konnte, sondern das haben wir in solchen EU-Projekten mit anderen Partnerinnen und Partnern auf EU-Ebene gemeinsam uns erarbeitet. Auch die Technologien in Kooperation natürlich auch mit technischen Universitäten und so weiter, die dann auch in solchen Projekten drinnen sind.
Jetzt darf ich Sie noch bitten, vielleicht ein bisschen für unsere Zuschauer ein bisschen noch die Funktionsweise für die Bürgerinnen und Bürger zu erklären. Das heißt, man kann in die Nationalbibliothek kommen, kann sich dort wahrscheinlich einschreiben lassen und kann dort im Lesesaal die Werke auch studieren.
Es ist heute schon sehr einfach. Wir haben eine tolle Website und da findet man alle Informationen. Man kann über die Website heute schon die Bücher bestellen online und wenn man dann in die Lesesäle kommt, wir sind eine Präsenzbibliothek, das heißt, man muss es vor Ort lesen. Ja. Wenn man dann in die Lesesäle kommt, dann liegen die Bücher schon auf und man muss also keine langen Wartezeiten mehr in Anspruch nehmen. Man kann aber auch vor Ort bestellen, selbstverständlich, aber im Prinzip kann jeder und jede ab 15 Jahren die Österreichische Nationalbibliothek benutzen. Man muss einen Meldeschein vorweisen und eine Jahresgebühr von, glaube ich, 30 Euro und bieten freien Internetzugang. Und wie gesagt, die großen Lesesäle haben an 7 Tagen die Woche geöffnet. Und aber es ist auch eben schon sehr vieles online, sehr viele Inhalte. Wenn man zum Beispiel früher, wenn jemand aus Vorarlberg die Wiener Zeitung von 1703, da ist sie zum ersten Mal erschienen, lesen wollte, dann musste er nach Wien fahren in die Nationalbibliothek. Als Vorarlberger hat er dann nur Übernachtung wahrscheinlich nehmen müssen. Heute kann man das von jedem Ort der Welt aus, wenn man einen Internetzugang hat, machen.
Ja, und Sie haben gesagt, ab 15, das heißt Schülerinnen und Schüler der Oberstufen können da schon arbeiten und wird das von jungen Leuten gut angenommen?
Früher war ab 16, wir haben das dann vor einigen Jahren auf 15 runtergesetzt, weil da beginnen sie in den Schulen mit den vorwissenschaftlichen Arbeiten. Und da ist es uns sehr wichtig, schon die jungen Leute auch in die Bibliotheken, in das wissenschaftliche Arbeiten einzuführen. Wir haben auch vor 2 Jahren ein Center für Informations- und Medienkompetenz errichtet. Das ist ein Trainingszentrum, das hybrid funktioniert, also online, aber auch vor Ort. Das sind 5 Seminarräume. Und da bieten wir Trainings und Workshops, vor allem auch für Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende, aber auch Menschen wie Sie und ich, die dort Trainings machen können, zum Beispiel, um Fake News von richtigen News unterscheiden zu können. Trainings, wie man sich in diesem Wust an Informationen zurechtfindet, wie man die richtige Information findet. Das wird sehr, sehr gut in Anspruch genommen. Wir haben hier enge Kooperationen mit Schulen, aber auch mit den Universitäten. Und das ist wirklich, da ist ein großer Bedarf da.
Ist ganz, ganz spannend, weil damit sozusagen so auch ein gewisser didaktischer Anspruch auch erfüllt wird. Ja. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dass man hat den Zugang elektronisch, man hat den Zugang in Präsenz, man kann sozusagen als Bürgerin und Bürger mit der Nationalbibliothek kooperieren. Das ist immer der Versprecher zur Nationalbank hin, der Nationalbibliothek kooperieren, dann ist das ja auch etwas, was man als Demokratisierung des Wissens bezeichnen könnte.
Ja, selbstverständlich. Und es ist ja so wichtig, dass diese Häuser sich öffnen. Ja, ich sage immer, die Österreichische Nationalbibliothek gehört ja allen Österreicherinnen und Österreichern. Das sind ja nicht wir und man kann nicht sagen, ich mag das Wort sowieso nicht, mein Haus oder so, ja, sondern das ist das Haus aller, die hier leben, und es ist für alle zugänglich. Und das ist so wichtig, dass man das auch signalisiert und dass man auch Vermittlungsprogramme aufbaut. Und das haben wir in einem großen Ausmaß getan, dass die Leute einfach hier gut eingeführt werden und dass sie diese Schwellenängste abbauen. Und ich glaube, das ist uns wirklich gelungen. Also es ist heute, ich glaube, es gibt niemand mehr, der sagt, ich traue mich da nicht hinein. Das ist so, da weiß ich nicht, wie ich umgehen soll. Und da hilft uns die Digitalisierung sehr, weil einfach schon die Websites so informativ sind, dass man sich so gut zurechtfindet und weiß, wie man dann, wenn man dann vor Ort ist, was man zu tun hat.
Jetzt möchte ich Sie zum Schluss noch was Persönliches fragen. Wenn Sie so viele und so unglaublich viele Werke da verwalten und die Verantwortung dafür haben, was ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen, falls Sie das überhaupt sagen können, ja, der spannendste und wertvollste und wichtigste Bestand des Hauses?
Ich würde sagen, das ist für jeden anders, aber wir haben zum Beispiel wirklich Werke, die Papyri, das sind die ältesten Schriftstücke weltweit, ja, 3000 vor Christus. Und da haben wir 180.000 und das Ganze sind sie auch auf der Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Das ist unglaublich. Wir haben aber auch die Originalpartitur des Mozart-Requiems und die zeigen wir nur mehr ganz selten. Mhm. Und ich habe gesehen, dass Menschen in Tränen ausgebrochen sind, wenn sie dieses Original sehen. Wir haben jetzt eine wunderbare Bruckner-Ausstellung, weil wir die größte Bruckner-Sammlung weltweit haben, wo wir alle 9 Symphonien im Original zeigen. Menschen, die Bruckners Musik berührt, die sind einfach hin und weg, wenn sie dann diese Originale sehen. Also es ist für jeden was anderes, aber wir haben ja diese Aktion Buchpatenschaft, auch wo Menschen Patenschaften für Bücher übernehmen können und Patenschaften werden auch verschenkt. Ja. Und da werden uns dann oft die Interessen der Menschen genannt.
Das heißt,
wir
das suchen ist ein, dann was ein aus. Spannendes Geburtstagsgeschenk.
Ja, genau. Oder zu einem, runden Geburtstag oder zu einer Silberhochzeit oder zur Geburt eines Kindes. Und wir finden zu jedem Thema etwas, zu jeder Geschmacksrichtung. Und das ist so spannend. Und das so, es ist wirklich ein ganz besonderes Haus, ja.
Naja, Sie haben ja, Sie arbeiten ja entlang von Gedenktagen, wo ich denke, Richard Wagner in Wien oder
jetzt den Bruckner 200.
Geburtstag.
Jetzt,
Bruckner 200. Genau. Geburtstag. Jetzt kommt bald Johann Strauss, der 200. Geburtstag.
Ja, genau.
2025, wo in Wien schon sozusagen
sehr intensiv gearbeitet wird. Die Wien-Bibliothek, die großen Bestände.
Ja. Ja. Zu Strauss. Ja. Das sind 100 Jahre der Republik, 1918, 2018, da war die Nationalbibliothek immer. Sie machen ja auch Veranstaltungen.
Ja, wir haben ja 5 Museen, eben das Haus der Geschichte Österreich, Papyrusmuseum, ein Globenmuseum, das Literaturmuseum, dann den Prunksaal, wo wir viele Ausstellungen machen. Und da machen wir zum einen sehr viele Vermittlungsprogramme, auch für junge Leute und natürlich viele Veranstaltungen, wissenschaftliche Symposien, jetzt zum Beispiel nächste Woche auch zu Bruckner, zur Bruckner-Forschung. Wir haben einmal im Monat zeigen wir ein besonderes Objekt, wo es dann Expertinnen-Vorträge dazu gibt, etc. Also ganz viel, ja.
Na, großartig. Mhm. Also wir sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Frau Dr. Rachinger ist das historische Erbe Österreichs in besten Händen. Frau Generaldirektorin, was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht Generaldirektorin sind oder wenn Sie nicht sozusagen in Amt und Würden sind? Haben Sie spezielle Interessen?
Ja, ich bin sehr gerne in der Natur. Ich wandere sehr gerne. Also vor allem auch die Umgebung rund um Wien, Wienerwald und so, das kenne ich alles sehr gut. Ich treffe mich gern mit Freunden, bin gern in der Familie auch und wir kochen gerne und trinken gerne mal ein Glas Wein. Ich finde es besonders schön, finde ich immer, wenn ich mit Menschen zusammen bin, so auch in der Freizeit, wo wir gute Gespräche führen und auch bei einem guten Essen.
Das sind Eigenschaften, die eigentlich die Energie spenden, die genau. Sie brauchen und die wir alle brauchen. Ja. Und Sie machen das ganz großartig. Mhm. Ich wünsche Ihnen persönlich, der Nationalbibliothek, alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und ein gutes, erfolgreiches Schaffen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute zu mir gekommen sind.
Danke noch einmal für die Einladung und für das gerne. Gespräch. Danke.
Danke.